Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Necke und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Nachdem die Bundesregierung bereits im Februar auf ein Minimalwachstum in Deutschland für 2024 gegangen ist, haben sie es auch führende Forschungsinstitute getan. Wird die EZB vor der Fed handeln und wenn ja, wie stark werden sie die Zinsen senken? Wie groß ist der Einfluss des Unglücks in Baltimore auf die US-Wirtschaft? Und zu guter Letzt Ölpreisentwicklung. Erwartungsgemäß vor Ostern steigende Preise. Aber wie wird es im Verlauf weitergehen? Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns heute wieder anfangen mit Deutschland. Das vergangene Jahr, wir hatten ja darüber gesprochen, ist die Wirtschaft in Deutschland um 0,3% geschrumpft. Die Bundesregierung hatte im Februar im Jahreswirtschaftsbericht gesagt, sie geht von einem minimalen Wachstum für 2024 von 0,2% aus. Führende Forschungsinstitute haben jetzt nochmal nachgelegt und gesagt, sie gehen eigentlich nur von einem Wachstum von 0,1% aus. Dafür aber 2025 wieder über die 1% auf 1,4%. Stelle ich mir so ein bisschen die Frage, steigende Reallöhne, wenn wir die Abschlüsse jetzt angucken, die so erzielt worden sind, in Kombination mit einer sinkenden Inflation und auch wahrscheinlich mit einer EZB, von der wir erwarten, dass sie eine Zinsschraube nach unten drehen wird. Das sind doch eigentlich alles Punkte, die zumindest den privaten Konsum doch ein bisschen beflügeln sollten und damit auch neben der 8-Sekunden-Tormaschine aus Deutschland gegen Frankreich die Wirtschaft doch wieder beleben könnten, oder?
Ja, Sebastian, lass uns da in einer Minute drüber reden. Ich würde gerne einen Kommentar ganz schnell noch machen wollen zu unserem letzten Podcast. Denn mittlerweile sind ja Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum, sozusagen Schengen-Light, aufgenommen worden. Aber, und das hatten wir ja schon vermutet vor zwei Wochen, ist es tatsächlich so, dass es Neuwahlen in Bulgarien geben wird. Also die Koalition hat dann nicht gehalten und am 9.6. zusammen mit den Europawahlen wird dann dort zum sechsten Mal in den letzten drei Jahren ein neues Parlament gewählt. Man kann nur hoffen, dass es stabile Mehrheiten gibt. Aber das nur, wie gesagt, in der Rückschau zum letzten Podcast. Zu Deutschland hast du völlig recht. Wir haben natürlich doch ganz ordentliche Gehaltsanpassungen. Die Inflation geht auf der anderen Seite weiter zurück und insofern steigen die Reallöhne. Sie sind allerdings, also die Reallöhne in den Jahren zuvor, doch ganz erheblich gefallen, sodass wir noch nicht wieder auf dem Niveau von vor dem Inflationsschock sind. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass die privaten Haushalte, dass die Konsumenten, wie sie es im Moment schon tun, die Groschen doch eher zusammenhalten. Die Deutschen sind nun mal ein Volk, was da eher vorsichtig ist. Und die Sparquote ist schon relativ hoch und ich würde befürchten, dass sie das auch bleibt. Also bevor wir hier Klarheit haben, bevor auch einige strukturelle Themen gelöst sind, wir wahrscheinlich nicht in den großen Konsumrausch fallen werden. Ganz nebenbei haben das auch die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten, die du ja schon angesprochen hast, genauso angesprochen, nämlich, dass es da eine große Verunsicherung gibt bei den privaten Haushalten, bei den Unternehmen und deswegen Ausgaben ein Stück weit zurückgehalten werden.
Auf der anderen Seite, wir haben nun mal dieses Großevent im Juni, Juli mit der Europameisterschaft in Deutschland, die ja dann auch immer wieder einen großen Einfluss haben auf die Gastwirtschaft, auf Hotels etc. pp. Inwieweit ist das alles eingepreist und glaubst du nicht, dass das doch ein bisschen Push noch geben könnte? Ich meine, es kommen ja auch viele Menschen aus dem Ausland nach Deutschland und bringen natürlich auch Geld hierher dann.
Ja, das ist sicherlich richtig. Wir erwarten ja auch eine Erholung der Konjunktur Richtung zweite Halbjahr und auch dann vor allen Dingen 2025. Die Europameisterschaft wird da sicherlich ein Stück weit helfen. Allerdings müssen wir wirklich strukturelle Themen angehen. Sebastian, wir haben sie ja hier schon mehrfach angesprochen und das halte ich nach wie vor für den wichtigsten Faktor, dass wir diese strukturellen Themen wie Mangel an Fachkräften, wie zu teure Energie, Bürokratie, Steuern und so weiter und so fort, dass wir die angehen und dann kann auch die Konjunktur sicherlich sich deutlicher erholen.
Ja, lass es mal ein wenig Richtung EZB gucken. Wir hatten das Thema der Zinssenkung möglicherweise schon angesprochen. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hatte genau wie der Bundesbankchef Joachim Nagel letzte Woche erwähnt, dass die EZB unabhängig von der Fed handeln könnte. Das klingt erstmal plausibel, wenn wir uns Inflationszahlen angucken, die in der Eurozone ja ein bisschen geringer sind als in den USA. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Stimmen im Markt, die sagen, naja, die EZB wird wahrscheinlich nicht wirklich alleine handeln, sondern nur dann, wenn sie das Gefühl hat, die Fed geht in den Markt rein und senkt die Zinsen, wird sie reagieren. Wie ist denn dein Blick da drauf?
Also ich würde davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank im Juni die Zinsen senken wird. Da haben sich mittlerweile doch einige Notenbanker auf der europäischen Seite festgelegt. Frau Lagarde hat das relativ deutlich gemacht. Aber selbst die doch eher konservativen Notenbankgouverneure aus Deutschland und Österreich mit Nagel und Holzmann haben in diese Richtung argumentiert. Der Markt preist es mittlerweile mit praktisch 100% Wahrscheinlichkeit an. Wenn wir jetzt keine ganz großen Überraschungen mehr auf der Inflationsseite sehen sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass wir im Juni die erste Zinssenkung sehen werden. Die Konjunktur ist in Europa deutlich schwächer als in den Vereinigten Staaten. Und auch das spricht dafür, dass die Europäische Zentralbank da nicht zögern wird, auch wenn sie einfach vom Kalender her eine Woche vor der Fed dran ist. Aber wie gesagt, das wird sie nicht aufhalten, sondern sie wird dann den ersten Schritt im Juni machen.
Wir hatten ja beobachtet, dass ausländische Investoren sich in Europa zurückgehalten haben. Wie blickst du auf mögliche Veränderungen in Bezug auf Kapitalströme, die im Zusammenhang mit der Leitzinssenkung stehen können?
Ja, ich glaube nicht, dass das der ganz große Gamechanger ist für Realinvestitionen in Deutschland und in Europa. Dazu müssen eben diese strukturellen Themen gelöst werden. Wir sehen auf der Portfolio-Seite einige Zuflüsse wieder. Also hier scheinen angelsächsische Kapitalsammelstellen doch zu sehen, dass Europa deutlich preiswerter ist als beispielsweise die USA. Und deswegen fließt hier ein bisschen was an Geld zurück. Aber nochmal, es ist auf der realwirtschaftlichen Seite nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt hier plötzlich wieder ganz große Foreign Direct Investments, also Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen sehen werden, die bei weitem die Kapitalabflüsse, also die Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland übertreffen werden.
Du hattest es vorhin gesagt und auch im letzten Podcast darüber gesprochen, die Konjunktur in den USA läuft ja deutlich besser, als das in der Eurozone der Fall ist. Ein robuster Arbeitsmarkt ist vorhanden. Jetzt geistert immer so ein bisschen durch die Medien nach dem Schiffsunglück in Baltimore, dass das negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA haben kann. Es wird bereits darüber gesprochen, Lieferkettenprobleme, die auftreten könnten. Wie blickst du da aktuell drauf?
Also wir hatten jetzt über die Osterfeiertage doch einige sehr positive Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die sind möglicherweise noch vor dem Brückenunglück erhoben worden. Also insofern ist es da nicht drin, aber es sieht so aus, dass die amerikanische Konjunktur sich hier deutlich erholt, beziehungsweise die meisten Volkswirte mittlerweile nicht mehr von einer Rezession ausgehen. Die Brücke selbst liegt sozusagen hinter einem Großteil des Hafens von Baltimore. Das heißt, nur ein Teil des Hafens ist überhaupt betroffen. Die viel größeren Häfen in New York, in New Jersey, in Virginia haben schon gemeldet, dass sie die Fracht durchaus aufnehmen können. Nur 1,5% der Container, die in Amerika angehen, gehen überhaupt durch Baltimore. Es ist zwar der, je nach Rechnung, 14-15 größte Hafen in den USA. Nach Tonnage in Dollar ist es der 9. Hafen. Das liegt aber daran, dass eben viele Autos ankommen. Aber nochmal, da haben schon einige Häfen gemeldet, dass sie das auffangen könnten. Es ist ja auch das erste Brückenstück schon aus der Fahrrinne entfernt worden. Es gibt Meinungen aus den Vereinigten Staaten, dass der Hafen also nicht die Brücke, aber der Hafen möglicherweise im Mai schon wieder angefahren werden kann.
Ja, Rudi, lass uns mal zum Schluss noch mal Richtung Ölpreisentwicklung gucken. Ich meine, es ist ja traditionell mittlerweile so, dass man sieht vor den Osterwochenenden oder den Osterferien, dass die Ölpreise doch deutlich ansteigen. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage, die OPEC hat ja schon gesagt, dass sie die Fördermenge reduziert, beziehungsweise es gibt ja die Vereinbarung, dass die Fördermenge bis Juni, glaube ich, weiter reduziert werden soll. Jetzt ist diese Woche ein Treffen, ein weiteres Treffen der OPEC. Wie blickst du dort auf die nächste Entwicklung in Bezug auf Fördermenge und damit auch Ölpreisentwicklung?
Ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich diese Woche noch nicht entschieden werden wird. Ich glaube, dass die OPEC erst später über das zweite Halbjahr entscheiden wird und ob sie dann die Kürzungen bei den Förderungen beibehält, hängt sicherlich von verschiedenen Faktoren, vor allen Dingen aber auch von der Konjunktur und der Nachfrage ab. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum der Ölpreis zuletzt nach oben tendiert ist, abgesehen davon, dass auch Mexiko gesagt hat, dass es weniger Öl exportieren möchte, vor dem Hintergrund, dass Anfang Juni Wahlen stattfinden. Und da sieht man auch das Dilemma, in dem Joe Biden im Moment auf amerikanischer Seite sitzt, denn die Benzinpreise sind in der Terminbörse in New York um 30% gestiegen, WTI, also die amerikanische Ölsorte um 18%. Der Präsident wünscht sich natürlich, gerade wenn jetzt die Driving Season losgeht, einen niedrigeren Ölpreis, um seine Chancen einer Wiederwahl zu erhöhen. Deswegen wird auch entsprechend Druck gemacht auf verschiedene Produzenten. Die USA selbst fördern ja über 13 Millionen Barrel pro Tag, sind da noch nicht ganz an der Kapazitätsgrenze, aber auch nicht mehr allzu weit entfernt. Also ich würde glauben, dass der Ölpreis sich auf diesem Niveau möglicherweise stabilisieren wird, dass das auch ein Niveau ist, wo die OPEC sagt, da verdienen wir wieder gutes Geld und werden die Produktionskürzungen nicht in der Weise beibehalten, wenn der Preis weiter steigt, wie das im Moment der Fall ist. Und insofern einen Ölpreis irgendwie so um die $85 pro Barrel dann ausbalancieren.
Ja, Uli, vielen Dank. Das zeigt mir, dass es doch weiterhin noch spannend bleibt, was das BIP-Wachstum in Deutschland angeht, ob es wirklich auf diesem niedrigen Niveau bleibt. Spannend natürlich die Frage, wie die EZB reagieren wird oder agieren wird, in Kombination auch, was in den USA passiert und zu guter Letzt natürlich auch das, was viele Unternehmen auch immer bei uns betrifft, die Entwicklung des Ölpreises. Vielen Dank.
Sehr gern.